Willkommen bei His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Vergangenheit. Erzählt aus der Perspektive jener Menschen, die Geschichte geschrieben haben. Ich wurde um das Jahr 1480 in Portugal geboren. Wo genau? Darüber sind sich selbst Historiker bis heute nicht vollkommen einig. Häufig wird Sabrosa im Norden Portugals genannt. Andere Hinweise führen nach Porto. Mein portugiesischer Name lautete Fernão de Magalhães. Erst viel später, als ich in spanische Dienste trat, wurde daraus Fernando de Magalhães und schließlich jener Name, unter dem mich die Welt kennen sollte, Ferdinand Magellan. Ich stammte aus einer Familie des niederen Adels. Mein Vater hieß Pedro de Magalhães, meine Mutter Alda de Mesquita. Wir gehörten nicht zu den mächtigsten Familien des Königreiches, doch meine Herkunft ermöglichte mir etwas Entscheidendes. Den Zugang zum portugiesischen Hof. Und ich wurde in einer Zeit erwachsen, in der Portugal begann, die Grenzen der bekannten Welt zu verschieben. Das Meer war damals keine Fläche, die auf Karten bereits vollständig eingezeichnet war. Jenseits der bekannten Küsten lagen weiße Räume, Vermutungen und Geschichten. Seeleute kehrten zurück und berichteten von Ländern, Tieren und Menschen, die in Europa kaum jemand gesehen hatte. Andere Schiffe verschwanden einfach. Portugal hatte bereits seit Jahrzehnten Expeditionen entlang der afrikanischen Küste geschickt. Es ging dabei längst nicht mehr nur um Neugier. Es ging um Gold, Handel und vor allem Gewürze. Pfeffer, Zimt, Muskat und Nelken waren in Europa begehrte Luxuswaren. Sie kamen über komplizierte Handelswege aus Asien, wechselten mehrfach ihre Besitzer und wurden mit jedem Zwischenhändler teurer. Wer einen direkten Seeweg zu ihren Herkunftsorten kontrollierte, konnte ein Vermögen verdienen. Als ich ungefähr 8 Jahre alt war, geschah etwas, das die Vorstellungen Europas veränderte. 1488 umsegelte Bartolomeo Dias die Südspitze Afrikas. Damit war bewiesen, dass der Atlantik im Süden nicht einfach an einer unüberwindbaren Landmasse endete. Man konnte Afrika umfahren. 4 Jahre später, 1492, segelte Christoph Kolumbus für Spanien in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte Asien über den Westen erreichen und stieß stattdessen auf eine Welt, deren Ausmaß die Europäer noch gar nicht verstanden. Portugal und Spanien gerieten in einen Wettlauf. 1494 schlossen beide Mächte den Vertrag von Tordesillas. Eine gedachte Linie wurde durch den Atlantik gezogen. Die neu entdeckten Gebiete sollten zwischen beiden Kronen aufgeteilt werden. Auf dem Papier sah das einfach aus. Aber die Erde war rund. Und niemand konnte damals zuverlässig bestimmen, wo diese Teilungslinie auf der anderen Seite des Planeten verlief. Diese Frage würde später mein Leben bestimmen. Zunächst aber blickte ich nach Osten. 1498 erreichte Vasco da Gama Indien, nachdem er Afrika umrundet hatte. Als seine Expedition nach Portugal zurückkehrte, war der Traum vom direkten Seeweg nach Asien Wirklichkeit geworden. Lissabon veränderte sich. In den Hafen kamen Schiffe mit Waren aus Ländern, deren Namen für viele Menschen beinahe märchenhaft klangen. Kaufleute, Seeleute und Kartografen diskutierten über neue Küsten und neue Routen. Karten wurden ergänzt und wieder verworfen. Jede Reise konnte Wissen bringen, das plötzlich mehr wert war als Gold. Ich wollte Teil dieser Welt sein. Am Hof lernte ich, wie wichtig Navigation für diese Reisen war. Seeleute orientierten sich an Sonne und Sternen. Mit Instrumenten wie dem Astrolabium konnten sie ihre geografische Breite bestimmen. Ihre Position in Ost-West-Richtung dagegen ließ sich auf hoher See noch nicht präzise berechnen. Ein Fehler konnte bedeuten, dass ein Schiff eine Insel um hunderte Kilometer verfehlte oder niemals zurückkehrte. Doch genau darin lag für Männer meiner Generation auch eine ungeheure Möglichkeit. Die Welt schien plötzlich größer zu werden und gleichzeitig erreichbar. Dann, im Jahr 1505, kam meine Gelegenheit. König Manuel I. schickte eine große Flotte unter Francisco de Almeida nach Indien. Portugal wollte dort nicht nur Handel treiben. Es wollte dauerhaft Macht gewinnen, Stützpunkte errichten und die Handelswege des Indischen Ozeans kontrollieren. Ich wurde Teil dieser Expedition. Zum ersten Mal sollte ich Europa verlassen. Als die Schiffe vorbereitet wurden, wusste ich noch nicht, dass ich viele Jahre später auf die andere Seite der Erde gelangen würde. Ich wusste nicht, dass ich gegen Könige, Kapitäne, Stürme und schließlich gegen meine eigenen Männer kämpfen würde. Damals stand ich einfach vor einem Schiff, das nach Indien fahren sollte. Ich ging an Bord. Und Portugal verschwand langsam hinter uns. Schon wenige Tage später begann ich zu verstehen, was eine solche Reise wirklich bedeutete. Auf den Karten sah der Weg nach Indien wie eine lange Linie aus. Auf einem Schiff bestand diese Linie aus Hitze, Wind, Krankheiten, tagelangem Warten und der ständigen Gefahr, dass ein einziger Sturm alles beendete. Frisches Wasser wurde in Fässern mitgeführt und konnte nach Wochen schlecht werden. Zwieback war haltbar, aber hart, oft feucht und von Würmern befallen. Fleisch wurde eingesalzen. Obst und frisches Gemüse verschwanden schnell aus dem Speiseplan. Wir segelten zunächst entlang der afrikanischen Küste nach Süden. Vor uns lag das Kap der guten Hoffnung, jener Ort, den Bartolomeo Dias wenige Jahre zuvor umrundet hatte und der unter Seeleuten einen gefürchteten Ruf besaß. Dort trafen Atlantik und Indischer Ozean aufeinander. Wind und Strömungen konnten sich innerhalb kurzer Zeit verändern. Hohe Wellen schlugen gegen die Bordwände, das Holz arbeitete und knarrte, und jedermann wusste, dass zwischen ihm und dem Tod manchmal nur ein paar Planken lagen. Wir kamen hindurch. Auf der anderen Seite Afrikas begann für mich eine vollkommen neue Welt. Entlang der ostafrikanischen Küste lagen Handelsstädte, die seit Jahrhunderten mit Arabien, Persien und Indien verbunden waren. In Häfen wie Kilwa und Mombasa trafen Händler aus unterschiedlichen Kulturen aufeinander. Gold, Elfenbein, Stoffe und Gewürze wurden gehandelt. Portugal erschien hier nicht als friedlicher Besucher. Unsere Schiffe waren schwimmende Festungen. Kanonen standen an Bord. Soldaten trugen Schwerter, Armbrüste und frühe Feuerwaffen. Der portugiesische König wollte nicht nur am Handel teilnehmen, er wollte wichtige Seewege kontrollieren. Ich erlebte früh, dass das Zeitalter der Entdeckungen zwei Seiten hatte. Da war die Neugier auf unbekannte Länder. Aber daneben standen Gewalt, Eroberung und Macht. Wir erreichten schließlich Indien. Als ich dort an Land ging, war ich ungefähr 25 Jahre alt. Ich hatte mein Leben bisher in Portugal und auf Schiffen verbracht. Und plötzlich stand ich in Häfen, in denen Waren aus halb Asien zusammenkamen. Ich sah Baumwollstoffe, Edelsteine, Gewürze und Handelsgüter, deren Wert in Europa ein Vielfaches betrug. Ich hörte Sprachen, die ich nicht verstand, und begegnete Kaufleuten, deren Handelsnetze bereits bestanden hatten, lange bevor die ersten Portugiesen den Indischen Ozean erreichten. Wir Europäer hatten diese Welt nicht entdeckt. Wir waren in sie eingedrungen. In den folgenden Jahren nahm ich an verschiedenen portugiesischen Unternehmungen im Indischen Ozean teil. Ich lernte Häfen kennen, kämpfte, segelte über lange Strecken und begann zu verstehen, wie dieses riesige Handelsgebiet funktionierte. 1509 nahm ich an der portugiesischen Expedition nach Malakka unter Diogo Lopes de Siqueira teil. Dieser Name sollte für meinen weiteren Weg entscheidend werden. Malakka lag an einer schmalen Meerenge zwischen der malaiischen Halbinsel und Sumatra. Wer diese Passage beherrschte, kontrollierte einen der wichtigsten Handelswege zwischen dem Indischen Ozean und dem fernen Osten. Als wir dort ankamen, war ich überwältigt. Im Hafen lagen Schiffe aus China, Indien, Arabien und vielen Regionen Südostasiens. Händler verkauften Seide, Porzellan, Sandelholz, Pfeffer und Gewürze. Und immer wieder hörte ich von Inseln noch weiter im Osten. Von kleinen Inseln, auf denen etwas wuchs, das in Europa beinahe mit Gold aufgewogen werden konnte. Gewürznelken. Doch unsere erste Begegnung mit Malakka endete beinahe in einer Katastrophe. Zwischen den Portugiesen und dem Sultan von Malakka entstanden Spannungen. Es kam zu einem Angriff auf unsere Männer. Einige wurden getötet oder gefangen genommen und wir mussten uns zurückziehen. Ich kehrte jedoch zurück. 1511 erschien eine portugiesische Flotte unter Afonso de Albuquerque vor Malakka. Diesmal kamen wir nicht, um zu verhandeln. Wir kamen, um die Stadt zu erobern. Kanonen feuerten von unseren Schiffen auf Befestigungen. Soldaten gingen an Land. Es wurde in den Straßen gekämpft, während Rauch über der Stadt hing und Geschosse durch Häuser und Palisaden schlugen. Nach schweren Kämpfen fiel Malakka an Portugal. Damit hatte unser König einen Bieren der wichtigsten Handelsplätze Asiens unter seine Kontrolle gebracht. Aber für mich öffnete sich dadurch noch eine andere Tür. Denn nun konnten portugiesische Schiffe weiter nach Osten vorstoßen. Einer der Männer, die diesen Weg nahmen, war mein Freund Francisco Serrao. Seine Expedition erreichte schließlich tatsächlich die Molukken, die Gewürzinseln. Serrao blieb dort und schickte später Nachrichten zurück. Er berichtete von den Inseln, ihren Herrschern und von den Nelken, die dort wuchsen. Diese Briefe faszinierten mich. Ich begann mir vorzustellen, wo diese Inseln auf einer Weltkarte tatsächlich lagen. Portugal erreichte sie von Osten her, über Afrika und Indien. Doch wenn die Erde rund war, musste es noch einen anderen Weg geben. einen Weg von der anderen Seite. Und genau dieser Gedanke ließ mich von da an nicht mehr los. Zunächst blieb es nur ein Gedanke. Ich war noch immer Soldat und Seefahrer im Dienst Portugals. Und mein Leben führte mich zunächst nicht nach Westen, sondern zurück in Richtung Heimat. Nach Jahren in Asien kehrte ich nach Portugal zurück. Ich hatte inzwischen einen großen Teil der portugiesischen Welt gesehen, hatte Kämpfe überlebt und kannte Handelswege, von denen ich als junger Mann am Königshof nur gehört hatte. Doch meine nächste Reise führte mich nicht nach Indien. 1513 zog ich mit einer portugiesischen Streitmacht nach Marokko. Ziel war die Stadt Azemur an der Atlantikküste. Portugal versuchte damals, seinen Einfluss auch in Nordafrika auszubauen. Bei den Kämpfen wurde ich am Bein verwundet. Die Verletzung war schwer genug, dass sie mich dauerhaft beeinträchtigte. Von nun an soll ich leicht gehinkt haben. Für einen Mann, dessen Leben auf schwankenden Schiffsdecks stattfand, war das keine angenehme Erinnerung. Aber die körperliche Wunde war nicht das größte Problem. Nach dem Feldzug wurde ich beschuldigt, unerlaubt mit den einheimischen Mauren Handel getrieben zu haben. Es ging offenbar um Vieh und Beute. Ich bestritt den Vorwurf und kehrte nach Portugal zurück, um meinen Namen zu verteidigen. Die Sache wurde schließlich nicht gegen mich entschieden. Doch mein Verhältnis zum portugiesischen Königshof hatte sich verändert. Ich glaubte, mir durch meine jahrelangen Dienste Anerkennung verdient zu haben. Also trat ich vor König Manuel I. und bat um eine Erhöhung meiner königlichen Pension. Er lehnte ab. Ich bat erneut. Wieder lehnte er ab. Für den König war ich offenbar nur einer von vielen Männern, die für Portugal über die Meere gefahren waren. Für mich fühlte es sich anders an. Ich hatte Jahre meines Lebens in Indien und Südostasien verbracht. Ich hatte gekämpft, war verwundet worden und hatte gesehen, wie weit sich Portugals Macht inzwischen erstreckte. Und ich besaß einen Plan. Die Briefe meines Freundes Francisco Serrao von den Molukken gingen mir nicht aus dem Kopf. Ich studierte Karten und versuchte abzuschätzen, wo die Gewürzinseln tatsächlich lagen. Dabei lag ein gewaltiges Problem vor mir. Amerika. Kolumbus war nach Westen gesegelt, aber er hatte keinen Seeweg nach Asien gefunden. Andere Expeditionen hatten inzwischen große Teile der amerikanischen Atlantikküste erkundet. Doch wie weit reichte dieser Kontinent nach Süden? Gab es irgendwo einen Durchgang? Eine Meeresstraße, durch die ein Schiff vom Atlantik auf die andere Seite Amerikas gelangen konnte? Niemand wusste es. Gemeinsam mit dem portugiesischen Kosmographen und Astronomen Rui Faleiro begann ich, diese Möglichkeit ernsthaft zu untersuchen. Wir beschäftigten uns mit dem Vertrag von Tordesillas von 1494. Portugal und Spanien hatten die außereuropäische Welt durch eine gedachte Linie geteilt. Aber auf der gegenüberliegenden Seite der Erde ließ sich diese Grenze kaum exakt bestimmen. Und genau dort lagen die Molukken. Was, wenn die Gewürzinseln nicht Portugal, sondern Spanien zustanden? Was, wenn man sie von Europa aus erreichen konnte, ohne durch portugiesisches Gebiet zu fahren? Nach Westen über den Atlantik. Durch eine unbekannte Passage in Südamerika. Dann über einen Ozean, dessen Größe niemand kannte, bis zu den Molukken. Ich brachte meinen Plan dem portugiesischen König näher. Doch Manuel hatte wenig Grund, das Risiko einzugehen. Portugal besaß bereits einen funktionierenden Weg nach Asien. Seine Schiffe fuhren um Afrika, über Indien und Malakka bis weit in den Osten. Warum sollte der König Geld für einen portugiesischen Seefahrer ausgeben, der einen möglicherweise gar nicht existierenden Weg durch Amerika suchen wollte? Meine Idee wurde abgelehnt. Damit traf ich eine Entscheidung, die mein bisheriges Leben beendete. Wenn Portugal meine Reise nicht wollte, würde ich sie einem anderen König anbieten. 1517 verließ ich mein Heimatland und ging nach Spanien. Für die Portugiesen war das beinahe Verrat. Ich nahm mein Wissen über ihre Handelswege mit mir und bot meine Dienste ausgerechnet ihrem größten Rivalen an. In Sevilla begann ich von vorne. Dort lernte ich Beatriz Barbosa kennen, die ich heiratete. Ihr Vater, Diogo Barbosa, war ebenfalls Portugiese und besaß gute Verbindungen in Sevilla. Über dieses Umfeld öffneten sich mir Türen, die ich dringend benötigte. Denn Rui Faleiro und ich wollten unseren Plan jetzt einem Mann vorlegen, der jung, ehrgeizig und mächtig genug war, ihn tatsächlich zu verwirklichen. Dem spanischen König Karl I. Wir würden ihm nicht einfach eine Expedition anbieten. Wir würden ihm einen neuen Weg nach Asien versprechen. Und wenn wir recht hatten, vielleicht sogar einen Weg zu den wertvollsten Gewürzen der Welt. Am spanischen Hof musste ich zunächst etwas schaffen, das vielleicht noch schwieriger war, als eine unbekannte Meeresstraße zu finden. Ich musste Menschen davon überzeugen, viel Geld für eine Reise auszugeben, von der niemand wusste, ob sie überhaupt möglich war. Karl I. von Spanien war damals erst 18 Jahre alt. Noch war er nicht jener Kaiser Karl V., der später über ein gewaltiges Reich herrschen würde. Doch schon jetzt musste er sich gegen Portugal behaupten, dessen Schiffe den lukrativen Seehandel nach Asien dominierten. Genau dort setzte ich an. Rui Faleiro und ich erklärten, dass die Molukken möglicherweise innerhalb jener Hälfte der Erde lagen, die Spanien nach dem Vertrag von Tordesillas zustand. Wir versprachen keinen Angriff auf Portugals bekannte Route um Afrika. Wir wollten den entgegengesetzten Weg nehmen, nach Westen, über den Atlantik, dann durch Südamerika und schließlich weiter zu den Gewürzinseln. Das größte Problem unseres Plans konnte ich allerdings nicht verbergen. Niemand wusste, wo sich der Durchgang durch Amerika befand. Vielleicht existierte er überhaupt nicht. Trotzdem überzeugte unser Vorschlag den König. Am 22. März 1518 wurden in Valladolid Verträge abgeschlossen, die unsere Expedition offiziell genehmigten. Die spanische Krone stellte Schiffe und Geld bereit. Sollten wir neue Gebiete entdecken, erhielten Faleiro und ich umfangreiche Rechte und Anteile an den daraus entstehenden Einnahmen. Auf einmal war aus meiner Idee ein königliches Unternehmen geworden. Doch zwischen einem Vertrag und einer Expedition lagen Monate voller Arbeit. In Sevilla begann die Ausrüstung der Flotte. 5 Schiffe wurden vorbereitet. Mein Flaggschiff war die Trinidad. Daneben standen die San Antonio, die größte unserer Nauen, die Concepción, die Victoria und die kleinere Santiago. Heute mögen ihre Namen berühmt klingen. Damals waren es einfach 5 hölzerne Schiffe, die wir so weit vorbereiten mussten, dass sie eine Fahrt über Meere überstanden, deren Entfernungen niemand kannte. Wir benötigten Segel, Taue, Anker, Ersatzholz, Werkzeuge und Waffen. Vor allem aber brauchten wir Lebensmittel. Fässer mit Wein und Wasser wurden geladen. Zwieback, Mehl, getrocknete Hülsenfrüchte, Käse, Öl, Essig und eingesalzenes Fleisch verschwanden in den Laderäumen. Dazu kamen Handelswaren, Spiegel, Glasperlen, Metallgegenstände, Stoffe. Dinge, die in Europa wenig kosteten, konnten in weit entfernten Regionen wertvolle Tauschmittel sein. Auch unsere Mannschaft nahm langsam Gestalt an. Etwa 270 Männer aus unterschiedlichen Ländern sollten schließlich an der Expedition teilnehmen. Spanier und Portugiesen waren darunter, aber auch Italiener, Franzosen, Deutsche, Griechen und Männer aus anderen Teilen Europas. Einer von ihnen war ein junger Italiener aus Vicenza, Antonio Pigafetta. Er war kein gewöhnlicher Matrose. Er war gebildet, neugierig und wollte die unbekannten Länder selbst kennenlernen. Während unserer Reise begann er, Beobachtungen aufzuschreiben. Ohne ihn würden spätere Generationen vieles von dem, was mit uns geschehen sollte, gar nicht kennen. Doch während unsere Schiffe vorbereitet wurden, wuchs der Widerstand gegen mich. Portugal wusste längst von meinem Vorhaben. Für König Manuel war ich ein portugiesischer Seefahrer, der sein Wissen nun dem größten Konkurrenten seines Landes zur Verfügung stellte. Portugiesische Vertreter versuchten offenbar, unsere Expedition zu behindern und mich zur Aufgabe zu bewegen. Auch in Spanien misstrauten mir manche. Warum sollte eine spanische Flotte einem Portugiesen folgen? Mehrere der spanischen Kapitäne waren Männer mit eigener Stellung und eigenem Stolz. Schon bevor wir den Hafen verlassen hatten, war deutlich, dass meine Autorität nicht von allen akzeptiert wurde. Dann verlor ich auch noch meinen wichtigsten Partner. Rui Faleiro nahm schließlich nicht an der Expedition teil. Die genauen Gründe sind nicht vollkommen eindeutig. Sein Gesundheitszustand spielte offenbar eine Rolle. Damit lag die praktische Führung der Unternehmung endgültig bei mir. Im Sommer 1519 waren die Vorbereitungen schließlich abgeschlossen. Meine Frau Beatrice blieb in Spanien zurück. Auch unser kleiner Sohn blieb bei ihr. Ich konnte nicht wissen, ob ich beide jemals wiedersehen würde. Am 10. August 1519 kam der Augenblick, auf den ich jahrelang hingearbeitet hatte. In Sevilla wurden die letzten Leinen gelöst. Langsam trugen uns die Strömungen des Guadalquivir flussabwärts. Die Dächer und Türme der Stadt wurden hinter uns kleiner. Vor uns lag San Luca de Barrameda. Und dahinter begann der Atlantik. In San Luca de Barrameda blieben wir noch mehrere Wochen. Die letzten Vorräte wurden an Bord gebracht, Fässer überprüft, Segel und Takelage noch einmal kontrolliert. Was uns fehlte, konnten wir später nicht einfach nachkaufen. Sobald wir Spanien hinter uns ließen, waren wir auf das angewiesen, was sich in unseren Laderäumen befand und auf das, was wir unterwegs finden würden. Am 20. September 1519 verließen wir schließlich Sanlúcar. Diesmal gab es keinen weiteren Hafen Spaniens mehr vor uns. Die Trinidad, die San Antonio, die Concepción, die Victoria und die Santiago nahmen Kurs auf die Kanarischen Inseln. Noch bewegten wir uns auf bekannten Routen. Händler und Seeleute fuhren seit Jahrzehnten zwischen Spanien, Portugal, Afrika und den Inseln des Atlantiks. Doch schon innerhalb meiner eigenen Flotte war die Stimmung angespannt. Mehrere spanische Offiziere misstrauten mir. Besonders Juan de Cartagena, der eine bedeutende Stellung innerhalb der Expedition innehatte, akzeptierte nur widerwillig, dass ein Portugiese über spanische Kapitäne befahl. Ich wiederum wusste, dass Disziplin auf einer solchen Reise keine Nebensache war. 5 Schiffe konnten nur gemeinsam überleben. Wenn jeder Kapitän seinen eigenen Kurs bestimmte, waren wir verloren. Nach einem letzten Aufenthalt bei den Kanarischen Inseln segelten wir weiter nach Süden und hinaus in den offenen Atlantik. Die Küsten verschwanden. Nun bestimmten Wind und Wasser unseren Alltag. Auf See begann der Tag lange vor Sonnenaufgang. Wachen wechselten sich ab. Segel mussten ständig an Wind und Wetter angepasst werden. Männer pumpten Wasser aus dem Schiffsrumpf, reparierten Taue oder kümmerten sich um die Vorräte. Navigation war eine Mischung aus Wissen, Erfahrung und Unsicherheit. Unsere geografische Breite konnten wir mithilfe der Sonne und der Sterne einigermaßen bestimmen. Doch wie weit wir nach Westen gefahren waren, ließ sich nur schätzen. Wir berechneten Geschwindigkeit, Kurs und vergangene Zeit. Ein Fehler von wenigen Kilometern am Tag konnte nach Wochen zu einer gewaltigen Abweichung werden. Während wir weiter nach Süden segelten, verschärfte sich mein Konflikt mit Cartagena. Er stellte meine Entscheidungen offen in Frage und weigerte sich schließlich, mir die übliche abendliche Grußformel zu übermitteln, mit der die Schiffe ihre Unterordnung gegenüber dem Flaggschiff bestätigten. Es klang nach einer Kleinigkeit. Für mich war es eine Herausforderung meiner Autorität. Ich ließ Cartagena festsetzen und übergab seine Aufgaben anderen Offizieren. Damit war der Streit jedoch nicht beendet. Er war nur aufgeschoben. Die Männer beobachteten genau, was zwischen ihren Anführern geschah. Dann änderte sich die Welt um uns herum. Nach Wochen auf dem Atlantik erreichten wir im Dezember 1519 die Küste des heutigen Brasilien. Grün ersetzte das endlose Blau. Wälder zogen sich entlang der Küste. Flüsse brachten Süßwasser ins Meer. Nach der Enge und dem monotonen Speiseplan der Überfahrt erschienen uns Früchte, frischer Fisch und sauberes Wasser, beinahe wie ein Wunder. Am 13. Dezember liefen wir in eine große Bucht ein, die heute als Guanabara-Bucht bei Rio de Janeiro bekannt ist. Wir ankerten. Die Männer gingen an Land. Nach Monaten zwischen Holzplanken und Segeln standen wir wieder auf festem Boden. Wir begegneten der einheimischen Bevölkerung und tauschten Waren. Kleine europäische Gegenstände, Metallwerkzeuge, Spiegel, Glocken oder andere Dinge konnten gegen Lebensmittel getauscht werden. Antonio Pigafetta beobachtete diese Begegnungen mit großer Aufmerksamkeit und schrieb vieles davon nieder. Für uns war Brasilien jedoch nur eine Zwischenstation. Ich suchte keine Siedlung. Ich suchte einen Riss in einem Kontinent. Nach Weihnachten setzten wir unsere Reise nach Süden fort. Die Küstenlinie wurde zu meinem wichtigsten Hinweis. Jede große Bucht ließ mein Herz schneller schlagen. Jede Flussmündung konnte der Beginn jener Passage sein, von der mein gesamter Plan abhing. Im Januar 1520 erreichten wir ein gewaltiges Gewässer. Die Küsten lagen so weit auseinander, dass es zunächst wie ein Meer erschien. Wir fuhren hinein. Vielleicht war es endlich der Weg nach Westen. Wir maßen die Tiefe. Wir prüften das Wasser. Wir folgten dem Verlauf. Doch irgendwann wurde die Wahrheit offensichtlich. Vor uns lag der Rio de la Plata. Ein riesiger Flussmündungstrichter. Keine Meeresstraße. Wir drehten um und fuhren weiter nach Süden. Mit jedem Tag wurde es kälter. Die Küste wurde einsamer. Der Wind härter. Unsere Männer begannen sich zu fragen, wie weit ich noch fahren wollte. Ich konnte ihnen darauf keine Zahl nennen, denn niemand wusste, wie weit dieses Land nach Süden reichte. Ich wusste nur eines. Solange vor uns noch Küste lag, musste ich ihr folgen. Ende März 1520 fanden wir schließlich einen geschützten Hafen an der patagonischen Küste. Wir nannten ihn Puerto San Julián. Ich entschied, dort den Winter abzuwarten. Für mich war das eine Frage des Überlebens. Die Tage wurden kürzer, das Wetter rauer und wir wussten nicht, was weiter südlich auf uns wartete. Für einen Teil meiner Offiziere war es dagegen der Beweis, dass die Expedition gescheitert war. Wir hatten die Passage nicht gefunden. Unsere Vorräte gingen zurück. Und nun wollte ich auch noch monatelang in einer kalten, fremden Bucht bleiben. Ich ließ die Rationen kürzen. Damit begann aus Unzufriedenheit offene Feindschaft zu werden. In der Nacht zum 1. April 1520 erhoben sich mehrere spanische Kapitäne gegen mich. Zu den Anführern gehörten Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza und erneut Juan de Cartagena. Sie brachten mehrere Schiffe unter ihre Kontrolle. Plötzlich war meine Expedition gespalten. Auf der einen Seite standen Männer, die weiterfahren wollten, auf der anderen jene, die mich absetzen und möglicherweise nach Spanien zurückkehren wollten. Für einen Augenblick konnte alles vorbei sein. Ich durfte ihnen keine Zeit lassen. Ich schickte Gonzalo Gomez de Espinosa mit einigen Männern zur Victoria. Offiziell sollte er eine Botschaft überbringen. Als er Luis de Mendoza gegenüberstand, zog er eine Waffe und tötete ihn. Fast gleichzeitig gingen meine Männer an Bord und brachten die Victoria wieder unter meine Kontrolle. Damit veränderte sich das Kräfteverhältnis. Die Meuterer hatten nicht mehr die Mehrheit der Schiffe. Quesadas Schiff wurde abgeschnitten. Die Rebellion brach zusammen. Ich ließ Gaspar de Quesada hinrichten. Sein Körper wurde anschließend verstümmelt und öffentlich gezeigt. Grausam? Ja. Aber wir befanden uns nicht in Sevilla, wo ein Gericht Monate über einen Fall beraten konnte. Wir waren am Rand der damals bekannten Welt. Wenn Kapitäne mitten auf einer Expedition ihre Befehle selbst bestimmten, war jedes weitere Unternehmen unmöglich. Juan de Cartagena traf ein anderes Urteil. Er wurde später gemeinsam mit dem Priester Pedro Sánchez de Reina an der Küste zurückgelassen. Was aus beiden wurde, wissen wir nicht. Die Meuterei war beendet. Doch damit begann ein anderer Kampf. Der Winter in Patagonien. Der Wind fegte über eine Landschaft, die für uns beinahe leer wirkte. Nahrung musste streng eingeteilt werden. Wir reparierten Schiffe, überprüften Segel und warteten darauf, dass die Tage wieder länger wurden. Hier begegneten wir auch den Menschen dieser Region. Antonio Pigafetta beschrieb einige von ihnen als außergewöhnlich groß. Aus seinen teilten Berichten entstand später in Europa die Vorstellung, Patagonien sei ein Land von Riesen. Wahrscheinlich begegneten wir Angehörigen der Tehuelche, die tatsächlich oft größer waren als viele Europäer jener Zeit. Für uns waren sie fremdartig. Für sie mussten wir noch viel fremdartiger gewirkt haben. Männer mit Bärten, Metallwaffen und riesigen hölzernen Fahrzeugen, die aus dem Meer gekommen waren. Während wir warteten, schickte ich die kleine Santiago nach Süden. Sie sollte erkunden, was vor uns lag. Wenn irgendwo die gesuchte Passage war, wollte ich sie finden, bevor die gesamte Flotte weiterfuhr. Dann kam die Nachricht. Die Santiago war in einem Sturm zerstört worden. Das Schiff war verloren. Die Mannschaft überlebte jedoch größtenteils und musste sich unter großen Mühen über Land zurück zu uns durchschlagen. Nun waren nur noch 4 Schiffe übrig. Noch bevor wir den unbekannten Ozean überhaupt gesehen hatten, hatten wir bereits ein Schiff verloren, eine Meuterei niedergeschlagen und mehrere Männer durch Gewalt oder Krankheit eingebüßt. Trotzdem dachte ich nicht an Umkehr. Als der südliche Winter langsam endete, ließ ich die Schiffe wieder vorbereiten. Im August 1520 verließen wir Puerto San Julián. Weiter südlich machten wir noch einmal Halt an der Mündung des Rio Santa Cruz, wo wir einige Wochen warteten und die Schiffe versorgten. Dann fuhren wir weiter. Der Kurs führte immer tiefer in den Süden. Am 21. Oktober 1520 erreichten wir schließlich ein Kap. Wir nannten es Cabo de las Vírgenes, Kap der Jungfrauen. Hinter ihm öffnete sich ein breites Gewässer. Ich ließ die Schiffe hineinlaufen. Wir warteten darauf, dass das Wasser süß wurde. Es wurde nicht süß. Wir beobachteten die Strömung. Sie führte tiefer zwischen das Land. Vor uns lagen Berge, Inseln und mehrere Wasserarme. Noch wusste ich nicht, wohin sie führten. Aber zum ersten Mal seit unserer Abfahrt aus Spanien hatte ich das Gefühl, dass die Küste nicht mehr einfach weiterlief. Sie öffnete sich. Vielleicht lag vor uns endlich das, wofür ich Portugal verlassen, meinen König gewechselt und alles riskiert hatte. Der Weg durch Amerika. Wir fuhren hinein. Zunächst vorsichtig. Keiner von uns wusste, ob dieser Wasserweg nach wenigen Kilometern wieder enden würde. Vor uns teilte sich das Meer immer wieder in Arme. Steile Berghänge ragten aus dem Wasser, Inseln versperrten die Sicht, Nebel und Wind machten die Orientierung schwierig. Ich ließ einzelne Schiffe vorausfahren, um die verschiedenen Kanäle zu erkunden. Immer wieder warteten wir auf ihre Rückkehr. immer wieder dieselbe Frage: Geht es weiter? Und immer wieder kam die Antwort: Ja. Das Wasser blieb salzig. Die Strömung zeigte, dass wir es nicht mit einem Fluss zu tun hatten. Wir waren tatsächlich in eine Passage vorgedrungen, doch sie war alles andere als einfach. Mehr als 500 Kilometer lang führte sie durch eine Landschaft aus Felsen, Inseln und engen Wasserarmen. In manchen Abschnitten lagen die Berge unmittelbar neben unseren Schiffen. Stürme konnten plötzlich über uns hereinbrechen und Untiefen oder unbekannte Strömungen konnten jederzeit ein Schiff gegen die Küste treiben. Auf der südlichen Seite sahen wir nachts immer wieder Feuer. Sie brannten an den Küsten und Hängen. Deshalb nannten wir dieses Land später Tierra del Fuego, Feuerland. Natürlich war es kein unbewohntes Ende der Erde. Dort lebten Menschen, unter anderem Vorfahren jener Gruppen, die später als Selknam und Yamana bekannt wurden. Doch wir verstanden ihre Welt kaum. Für uns waren die Feuer zunächst nur Lichtpunkte in der Dunkelheit. Während wir weiter vordrangen, geschah etwas, das mich härter traf als ein Sturm. Die San Antonio verschwand. Sie war das größte Schiff unserer Flotte und trug einen bedeutenden Teil unserer Vorräte. Zunächst hoffte ich, sie habe lediglich einen anderen Wasserarm untersucht. Wir warteten, doch sie kam nicht zurück. An Bord hatte sich die Führung gegen mich gestellt. Die Männer der San Antonio entschieden, die Expedition zu verlassen und nach Spanien zurückzukehren. Für mich bedeutete das einen schweren Verlust. Wir waren mit 5 Schiffen aufgebrochen. Die Santiago war zerstört worden. Die San Antonio hatte uns verlassen. Nun blieben nur noch Trinidad, Concepción und Victoria. 3 Schiffe. Und niemand wusste, was hinter der Passage lag. Wir suchten nach der San Antonio, fanden sie aber nicht. Dann mussten wir eine Entscheidung treffen. Umkehren oder weiterfahren? Für mich gab es keinen Zweifel. Wir waren so weit gekommen, um genau diesen Weg zu finden. Jetzt hatten wir ihn vor uns. Wir fuhren weiter. Tag für Tag bewegten sich unsere Schiffe durch das Labyrinth. Dann bemerkten wir Veränderungen. Das Wasser öffnete sich. Die Berge rückten langsam auseinander. Vor uns lag plötzlich kein enger Kanal mehr. Am 28. November 1520 fuhren wir aus der Meerenge hinaus. Vor uns erstreckte sich ein Ozean. Ein Meer, das von diesem Punkt aus kein Europäer unserer Expedition jemals überquert hatte. Ich soll geweint haben, als mir klar wurde, dass wir die Passage tatsächlich gefunden hatten. Ob es wirklich Tränen waren oder später ausgeschmückte Erinnerungen, spielt kaum eine Rolle. Ich hatte jahrelang an diesen Weg geglaubt. Portugal hatte meinen Plan abgelehnt. Männer hatten gegen mich gemeutert. Ein Schiff war zerstört worden. Ein anderes hatte uns verlassen. Und nun lag vor mir der Beweis, dass die Verbindung zwischen Atlantik und diesem unbekannten Meer existierte. Später würde diese Passage meinen Namen tragen. Magellanstraße. Damals aber wusste ich nicht, wie gefährlich unser Erfolg noch werden würde. Das Meer vor uns wirkte ruhig. Nach den Stürmen und engen Kanälen erschien es beinahe friedlich. Ich nannte es Mar Pacifico, das friedliche Meer, der Pazifik. Es war einer der größten Irrtümer meiner Reise. Denn ich hatte keine Vorstellung davon, wie groß dieser Ozean tatsächlich war. Auf unseren Karten schien Asien viel näher zu liegen. Wir glaubten, die Gewürzinseln vielleicht nach einigen Wochen zu erreichen. Unsere Vorräte waren bereits geschrumpft. Ein großes Versorgungsschiff war verschwunden. Und vor uns lagen tausende Kilometer Wasser. Am 28. November 1520 setzten wir die Segel. Hinter uns verschwand die letzte Küste Südamerikas. Vor uns gab es nichts mehr, nur den Horizont. Tag für Tag blieb er gleich. Wasser vor uns, Wasser hinter uns, Wasser bis an den Rand der Welt. Anfangs waren die Männer erleichtert. Nach den eisigen Stürmen Patagoniens und den engen Wasserwegen der Meerenge lag der neue Ozean ruhig vor uns. Kaum jemand ahnte, dass gerade diese Ruhe zu unserer größten Prüfung werden würde. Wir nahmen Kurs nach Nordwesten. Ich war überzeugt, dass Asien näher lag. Unsere Karten täuschten uns. Niemand in Europa kannte die wirkliche Ausdehnung dieses Ozeans. Die Erde war zwar als Kugel bekannt, doch Entfernungen waren ungenau und zwischen Südamerika und Asien lag auf unseren Vorstellungen deutlich weniger Wasser als in Wirklichkeit. Tage wurden zu Wochen, Wochen zu Monaten. Und noch immer erschien kein Land. Unsere Vorräte begannen zu verderben. Der Zwieback verwandelte sich in eine Masse aus Staub, Feuchtigkeit und Ungeziefer. Antonio Pigafetta schrieb später, dass die Männer schließlich Brot aßen, das praktisch nur noch aus Krümeln und den Hinterlassenschaften von Würmern bestand. Dann wurde selbst das knapp. Wir kochten Lederstücke, die ursprünglich Teile der Takelage schützen sollten. Sie mussten tagelang im Meerwasser aufgeweicht werden, bevor man überhaupt versuchen konnte, sie zu essen. Ratten wurden zur Nahrung. Wer eine fing, konnte sie für einen hohen Preis verkaufen. Doch Hunger war nicht unser einziger Feind. Nach Wochen ohne frisches Obst und Gemüse wurden die Männer krank. Ihr Zahnfleisch schwoll an, Zähne lockerten sich, alte Wunden öffneten sich wieder, die Männer wurden schwach und starben. Wir kannten das Wort Skorbut noch nicht in dem Sinne, wie spätere Generationen die Krankheit verstehen würden. Wir wussten nicht, dass uns vor allem Vitamin C fehlte. Wir sahen nur, wie unsere Kameraden langsam ihre Kraft verloren. Trotzdem mussten die Schiffe jeden Tag weitergeführt werden. Segel wurden gesetzt, Wachen gewechselt, der Kurs berechnet. Und jeden Morgen dieselbe Hoffnung. Land. Mehr als 3 Monate vergingen. Wir durchquerten eine gewaltige Fläche des Pazifiks, ohne auf jene großen Landmassen zu treffen, die wir erwartet hatten. Nur wenige kleine Inseln erschienen am Horizont, manche davon unbewohnt und für unsere Versorgung kaum brauchbar. Ich begann zu begreifen, wie falsch unsere Vorstellungen gewesen waren. Der Pazifik war kein Meer zwischen 2 nahe beieinander liegenden Welten. Er war eine Welt für sich. Schließlich, am 6. März 1521, sahen wir etwas, das beinahe wie eine Erlösung wirkte. Land. Wir hatten die Marianen erreicht, genauer die Insel Guam. Nach Monaten auf See waren die Männer verzweifelt nach Wasser und frischer Nahrung. Bewohner der Insel näherten sich unseren Schiffen in schnellen Auslegerbooten. Ihre Boote beeindruckten uns. Sie waren leicht wendig und bewegten sich so schnell über das Wasser, dass sie für europäische Seeleute beinahe unglaublich wirkten. Doch die Begegnung verlief nicht friedlich. Einheimische nahmen verschiedene Gegenstände von unseren Schiffen mit, darunter auch ein kleines Beiboot. Für uns war das Diebstahl. Für sie mochte der Umgang mit Besitz und Tausch vollkommen anderen Regeln folgen. Ich reagierte mit Gewalt. Wir gingen an Land, holten das Boot zurück, zerstörten Häuser und töteten Menschen. Wir nannten die Inselgruppe daraufhin Islas de los Ladrones, Inseln der Diebe. Heute weiß ich, wie viel diese Bezeichnung über uns selbst erzählte. Wir kamen in eine Gesellschaft, deren Regeln wir kaum verstanden, und beurteilten sie sofort nach unseren eigenen Maßstäben. Nach wenigen Tagen segelten wir weiter. Diesmal mussten wir nicht lange warten. Am 16. März 1521 erschien erneut Land vor uns. Grüne Inseln erhoben sich aus dem Meer. Wir hatten die Inselwelt erreicht, die später Philippinen genannt werden sollte. Am folgenden Tag gingen wir bei der kleinen Insel Homonhorn vor Anker. Nach der endlosen Überfahrt erschien sie wie ein Paradies. Frisches Wasser, Kokosnüsse, Fische, Früchte. Die Kranken konnten wieder richtige Nahrung zu sich nehmen. Von den 5 Schiffen, mit denen ich Spanien verlassen hatte, waren noch 3 bei mir. Viele Männer waren tot, andere kaum noch in der Lage zu arbeiten. Aber wir hatten den Pazifik überquert. Niemand aus Europa hatte zuvor diesen Ozean auf dieser Route durchfahren. Und jetzt waren wir endlich wieder in einer Welt voller Inseln, Menschen und Handel. Ich hätte meinen Kurs nun konsequent zu den Molukken fortsetzen können. Doch ich tat etwas anderes. Ich begann, mich in die politischen Verhältnisse dieser Inselwelt einzumischen. Und diese Entscheidung sollte mich mein Leben kosten. Auf den Inseln begegneten wir Menschen, mit denen wir erstmals wieder dauerhaft handeln und sprechen konnten. Dabei wurde ein Mann für uns besonders wichtig, Enrique von Malacca. Er war mein Diener und Dolmetscher und stammte aus Südostasien. Ich hatte ihn Jahre zuvor im Osten erworben und mit nach Europa genommen. Nun, nach unserer Reise über den Atlantik und den Pazifik, hörte Enrique auf den Philippinen Sprachen, die seiner eigenen verwandt waren. Für mich war das ein außergewöhnlicher Moment. Wir hatten die Welt beinahe umrundet. Ein Mann, den ich einst im Osten kennengelernt hatte, konnte sich nun mit Menschen verständigen, die wir durch eine Reise nach Westen erreicht hatten. Über Enrique kamen wir mit lokalen Herrschern in Kontakt. Am 28. März 1521 begegneten wir auf der Insel Limasaba dem Herrscher Raja Colombo. Wir tauschten Geschenke, aßen gemeinsam und versuchten, Vertrauen aufzubauen. Am 31. März, dem Ostersonntag, wurde dort eine christliche Messe gefeiert. Doch unser eigentliches Ziel wurde bald die größere Insel Cebu. Am 7. April 1521 liefen unsere Schiffe in den Hafen ein. Cebu war kein abgelegener Außenposten. Hier wurde gehandelt, politische Bündnisse waren wichtig und der lokale Herrscher Raja Humabon verfügte über erheblichen Einfluss. Zunächst verlangte man von uns eine Handelsabgabe. Ich lehnte ab. Ich erklärte, ich sei ein Vertreter des mächtigen spanischen Königs und kein Händler, der Tribut zahle. Es war mehr als eine Frage des Geldes. Ich wollte zeigen, dass wir nicht als Bittsteller gekommen waren. Trotz dieses schwierigen Beginns entwickelte sich zwischen Humabon und uns eine enge Beziehung. Wir tauschten Geschenke. Wir schlossen ein Bündnis. Und ich begann, ihm vom Christentum zu erzählen. Hier veränderte sich meine Rolle. Ich war nicht mehr nur der Seefahrer, der einen Weg zu den Gewürzinseln suchte. Ich sah mich zunehmend als Vertreter einer neuen politischen und religiösen Ordnung. Am 14. April 1521 ließen sich Humabon und zahlreiche Menschen aus seinem Umfeld taufen. Der Herrscher erhielt den christlichen Namen Carlos nach König Karl. Seine Frau wurde Juana genannt. Ich übergab ihr eine kleine Figur des Jesuskindes, jenes Bildnis, das später als Santo Niño de Cebu verehrt werden sollte. Innerhalb kurzer Zeit ließen sich viele Menschen taufen. Für mich musste es wie ein gewaltiger Erfolg wirken. Nach Jahren der Gefahr hatte ich nicht nur einen neuen Seeweg gefunden. Ich gewann Verbündete. Ich verbreitete meinen Glauben. Und ich glaubte, die Autorität des spanischen Königs auf diesen Inseln festigen zu können. Doch genau hier begann ich einen Fehler zu machen. Nicht alle Herrscher der Umgebung erkannten Humabons Macht an. Auf der nahegelegenen Insel Mactan widersetzte sich ein Anführer namens Lapu-Lapu. Er wollte sich weder Humabon unterwerfen, noch unsere Forderungen akzeptieren. Humabon bat um Unterstützung. Ich hätte ablehnen können. Unser eigentliches Ziel lag weiter südlich. Die Molukken waren nicht mehr unerreichbar. Wir hätten unsere Schiffe auffüllen und weitersegeln können. Stattdessen entschied ich mich, ein militärisches Zeichen zu setzen. Ich wollte zeigen, was unsere Waffen vermochten. Vielleicht wollte ich auch beweisen, dass ein Bündnis mit Spanien Schutz bedeutete. In der Nacht zum 27. April 1521 bereitete ich meine Männer auf den Angriff vor. Wir waren nur eine kleine Gruppe europäischer Soldaten. Unsere Schiffe konnten wegen der flachen Küste nicht nahe genug an Mactan heranfahren, um ihre Kanonen wirkungsvoll einzusetzen. Wir mussten durch das Wasser an Land gehen. Als der Morgen kam, standen uns deutlich mehr Krieger gegenüber, als ich erwartet hatte. Sie kannten das Gelände, wir nicht. Unsere Musketen und Armbrüste wirkten auf größere Entfernung, aber sie waren langsam zu laden. Ich ließ Häuser anzünden, um die Verteidiger einzuschüchtern. Das Gegenteil geschah. Der Widerstand wurde heftiger. Steine, Pfeile und Speere flogen auf uns zu. Wir versuchten, uns zurückzuziehen. Dann traf mich ein Geschoss am Bein. Ich konnte mich schlechter bewegen. Weitere Krieger drangen auf mich ein. Meine Männer wichen zum Wasser zurück. Ich blieb zurück, um ihren Rückzug zu decken. Ein Speer traf mich. Dann ein weiterer Angriff. Ich fiel ins flache Wasser. Am 27. April 1521 starb ich auf Mactan. Ich war ungefähr 40 Jahre alt. Ich hatte den Atlantik überquert. Ich hatte eine Passage durch Südamerika gefunden. Ich hatte als erster europäischer Expeditionsführer den Pazifik von Osten nach Westen durchquert. Und doch erreichte ich das Ziel, wegen dessen ich diese Reise begonnen hatte, niemals selbst. Die Gewürzinseln lagen noch vor meinen Männern. Von nun an mussten sie ohne mich weiterfahren. Ohne mich weiterzufahren war schwieriger, als es vielleicht klingt. Mein Tod hatte nicht nur einen Kapitän aus der Expedition gerissen. Mit mir war auch jene Autorität verschwunden, die diese Männer trotz Meuterei, Hunger und jahrelanger Unsicherheit zusammengehalten hatte. Mein Körper blieb auf Mactan zurück. Meine Männer versuchten, ihn von Lapu-Lapu zurückzubekommen, doch die Bewohner gaben ihn nicht heraus. Wo meine sterblichen Überreste schließlich blieben, weiß bis heute niemand. Und die Katastrophe war noch nicht vorbei. Nach meinem Tod übernahmen zunächst Duarte Barbosa und João Serrão wichtige Führungsrollen. Gleichzeitig entstand ein Streit um meinen Dolmetscher Enrique von Malacca. Ich hatte bestimmt, dass Enrique nach meinem Tod frei sein sollte. Doch meine Nachfolger wollten offenbar weiterhin über seine Dienste verfügen. Was anschließend genau geschah, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit rekonstruieren, aber Enrique scheint Kontakt zu Raja Humabon aufgenommen zu haben. Am 1. Mai 1521, nur wenige Tage nach meinem Tod, lud Humabon mehrere führende Männer unserer Expedition zu einem Festessen auf Cebu ein. Es wurde zur Falle. Die Spanier wurden angegriffen. Zahlreiche Männer starben. João Serrão wurde gefangen genommen. Die Männer auf den Schiffen konnten ihn vom Ufer aus sehen und hören. Er flehte darum, gegen Waren freigekauft zu werden. Doch die verbliebene Flotte segelte davon. Ob Serrão unmittelbar danach getötet wurde, wissen wir nicht. Innerhalb weniger Tage hatte die Expedition nicht nur mich, sondern einen erheblichen Teil ihrer Führung verloren. Es waren inzwischen so wenige Männer übrig, dass drei Schiffe nicht mehr ausreichend bemannt werden konnten. Deshalb trafen sie eine bittere Entscheidung. Die Konzeption wurde aufgegeben und verbrannt. Von den fünf Schiffen, die Spanien verlassen hatten, blieben jetzt nur noch zwei, die Trinidad und die Victoria. Doch meine Männer gaben das eigentliche Ziel nicht auf. Sie segelten weiter durch die Inselwelt Südostasiens. Über Palawan gelangten sie schließlich nach Brunei auf Borneo. Sie sahen dort eine wohlhabende Handelswelt mit großen Siedlungen, Booten und Verbindungen weit über die Region hinaus. Doch auch dort hielten sie sich nicht lange auf. Sie suchten noch immer jene Inseln, wegen deren Gewürzen unsere Reise überhaupt begonnen hatte. Dann, im November 1521, geschah es. Vor ihnen lagen die Molukken, die Gewürzinseln. Nach mehr als 2 Jahren auf See hatten meine Männer endlich erreicht, was ich selbst nicht mehr erleben durfte. Auf Tidore wurden sie freundlich empfangen, und dort sahen sie endlich die Pflanzen, die Europas Händler so reich machten. Nelken. Nicht in kleinen Säckchen auf einem Markt. Nicht als Ware, die bereits durch viele Hände gegangen war, sondern dort, wo sie tatsächlich wuchsen. Die Laderäume wurden mit Gewürzen gefüllt. Die Expedition hatte ihr wirtschaftliches Ziel erreicht. Nun mussten die Männer nur noch nach Hause kommen, aber selbst das wurde zu einer Entscheidung über Leben und Tod. Die Trinidad war undicht. Sie konnte nicht gemeinsam mit der Victoria weiterfahren. Man beschloss deshalb, die Schiffe zu trennen. Die Trinidad sollte nach Reparaturen versuchen, über den Pazifik zurück nach Amerika zu gelangen. Die Victoria sollte unter dem Kommando eines Mannes, dessen Name nun untrennbar mit meiner Reise verbunden werden würde, nach Westen fahren. Juan Sebastián Elcano. Damit geschah etwas Bemerkenswertes. Ich hatte die Expedition geplant, um die Gewürzinseln über den Westen zu erreichen. Elcano würde sie nach Westen verlassen und auf dem portugiesischen Seeweg zurück nach Europa fahren. Wenn ihm das gelang, würde unsere Reise einen vollständigen Kreis um die Erde beschreiben. Die Victoria verließ Tidore im Dezember 1521. Vor ihr lag der Indische Ozean. Elcano musste portugiesische Stützpunkte meiden, denn Spanien und Portugal stritten noch immer darum, wem die Molukken zustanden. Die Männer segelten über Wochen und Monate, häufig ohne sicheren Hafen. Wieder wurden die Lebensmittel knapp. Wieder starben Männer. Sie umrundeten schließlich das Kap der guten Hoffnung. Von der großen Flotte, mit der ich Spanien verlassen hatte, war jetzt nur noch ein einziges Schiff unterwegs. Die Victoria. Ihr Zustand war erbärmlich. Ihre Segel waren beschädigt. Die Männer waren ausgehungert. Viele konnten kaum noch arbeiten. Im Juli 1522 erreichten sie die portugiesischen Kapverdischen Inseln. Sie mussten Nahrung beschaffen. Also erzählten sie den Portugiesen eine Geschichte. Sie behaupteten, aus Amerika zu kommen und durch einen Sturm von ihrer Flotte getrennt worden zu sein. Zunächst funktionierte die Täuschung, dann bemerkten die Männer etwas Seltsames. Nach ihren eigenen Aufzeichnungen war an diesem Tag Mittwoch. Die Menschen auf den Kappferden sagten jedoch, es war Donnerstag. Ein ganzer Tag fehlte. Pigafetta hatte seine Aufzeichnungen sorgfältig geführt. Niemand hatte einfach einen Tag vergessen. Die Erklärung lag in unserer Reise selbst. Wir waren immer weiter nach Westen um die Erde gefahren. Ohne es zu wissen, hatten wir damit einen Kalendertag verloren. Ein Phänomen, das später durch die internationale Datumsgrenze verständlich werden sollte. Doch auf den Kapverden flog auch ihre Tarnung auf. Mehrere Männer wurden von den Portugiesen festgenommen. Elcano musste fliehen. Die Victoria setzte ihre letzte Fahrt fort. Am 6. September 1522 erschien schließlich die Küste Spaniens. Fast 3 Jahre waren vergangen, seit wir San Lucar verlassen hatten. Von rund 270 Männern, die ursprünglich mit der Expedition aufgebrochen waren, befanden sich bei der Rückkehr nur noch 18 europäische Überlebende an Bord der Victoria. 18. Am 8. September erreichten sie Sevilla. Das Schiff war mit Nelken beladen. Die Männer waren ausgezehrt, aber sie hatten etwas vollbracht, das vor ihnen niemand nachweislich geschafft hatte. Sie hatten die Erde vollständig mit dem Schiff umrundet. Ich selbst hatte diesen Kreis nicht beendet. Ich starb auf Mactan. Deshalb gehört die erste vollendete Weltumsegelung nicht mir allein. Sie gehört auch Elcano, Pigafetta, den Seeleuten, die auf der Victoria zurückkehrten, und all jenen, die unterwegs starben. Doch die Expedition hatte etwas verändert. Sie hatte gezeigt, wie gewaltig der Pazifik wirklich war. Sie hatte bewiesen, dass die Ozeane miteinander verbunden waren. Und sie hatte die tatsächlichen Dimensionen unserer Welt deutlicher gemacht als jede Karte zuvor. Ich war aufgebrochen, um einen Weg zu den Gewürzinseln zu finden. Am Ende fanden wir etwas Größeres. Den Weg einmal um die Erde. Das war His Stories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, folge His Stories und teile sie mit jemandem, den diese Geschichte interessieren könnte. Und schreib uns, wessen Geschichte wir als nächstes erzählen sollen. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder.